Heute ist Karfreitag. Worum geht es am Karfreitag? Klar, um den gekreuzigten Jesus. Er ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Nicht umsonst haben wir ein Kreuz auf unserer Kirche, das nachts angestrahlt wird, und ein großes Kreuz hier in der Kirche. Gestern hatten wir die Möglichkeit, bei unserem Gebetsabend auch vor dem Kreuz Zeit zu verbringen. Nun ist das heute nicht unumstritten, dass der gekreuzigte Jesus so wichtig ist. Heute heißt es oft, alle Religionen glauben doch an denselben Gott. Da kann man doch nicht so intolerant sein und sagen, es kommt auf das Kreuz an. Wir erleben heute zunehmend, dass das Kreuz gerade im öffentlichen Raum anstößig ist. Das passt nicht. In öffentlichen Sälen wird zum Beispiel immer wieder das Kreuz abgehängt. Und bei der Wiederherstellung des Berliner Stadtschlosses gab es eine große Diskussion darüber, kann man das überhaupt so machen, ein Kreuz auf der Kuppel? Wir sehen, das Kreuz ist anstößig. Das Kreuz, über das wir heute am Karfreitag nachdenken. Und das passt sehr gut zu der Situation unseres heutigen Predigttextes. Er stammt aus dem Kolosserbrief. Kolossä war eine wohlhabende Stadt in Kleinasien. Die Gemeinde war dort nicht von Paulus, sondern wahrscheinlich von Epaphras, einem seiner Mitarbeiter, gegründet worden. Im Kolosserbrief setzt sich Paulus mit verschiedenen Irrlehren auseinander. Also es lohnt sich, den ganzen Brief mal zu lesen. Unter anderem ging es darauf um Einflüsse aus der griechischen Philosophie. Die Philosophie wird auch ausdrücklich genannt im Kolosserbrief. Und in dieser griechischen Philosophie, da war Jesus nicht unwichtig, aber er stand eben nicht so im Mittelpunkt. So ähnlich wie es heute heißt, ja, Jesus war ja was Besonderes, aber man kann ja nicht immer nur von Jesus reden. Und Paulus hält dem gegenüber ganz klar fest, es geht immer um Jesus. Er ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Und er malt das den Christen in Kolosse so vor Augen, wie groß Jesus ist. Er macht ihnen Mut, sozusagen über ihn zu staunen. Und unser heutiger Predigttext ist einer der zentralen Texte im Kolosserbrief. Hier beschreibt Paulus, wer Jesus ist, was er für die Gemeinde bedeutet. Und so können auch wir heute am Karfreitag neu staunen über Jesus. Über das, was er am Kreuz für uns getan hat. Wie groß er ist. Und gerade weil er so groß ist, umso mehr staunen, dass der große Jesus sich klein gemacht hat am Kreuz für uns, für dich, für mich. Schauen wir uns das in unserem Text im Einzelnen an. Wenn ihr möchtet, könnt ihr nochmal die Verse hier sichtbar machen. Paulus beginnt damit, dass Gott uns von der Macht der Finsternis errettet hat und dass er uns in das Reich seines lieben Sohnes versetzt hat. Finsternis steht für alles, was den Tod bringt, für Teufel, Sünde, Hölle. Und die gute Nachricht ist, Gott ist stärker durch Jesus. Egal, was uns von Gott wegbringen möchte, Gott ist stärker. Er hat uns errettet. Errettet wovor? Errettet, für immer verloren zu gehen. Ja, das gibt es. Aber durch Jesus sind wir gerettet. Wir können sozusagen im Herrschaftsbereich von Jesus leben. Schon jetzt und erst recht über den Tod hinaus. Und ganz klar ist hier, es geht um Jesus. Es gibt keine Konkurrenz sozusagen zwischen Gott und Jesus. Und mir sagte mal jemand, du redest immer so viel über Jesus, warum redest du nicht mehr über Gott? Das ist eine Scheinalternative. Gott selbst möchte ja, dass wir ganz bei Jesus sind. Darauf kommt es an. Wenn wir mit Jesus leben, dann sind wir bei Gott. Und nur dann. Und das können wir nur, weil wir durch Jesus erlöst sind. In ihm die Vergebung der Sünden haben, so steht es hier in Vers 14. Und wir haben es schon in Jesaja 53 gelesen, den Text, den wir in der Lesung gehört haben. Der Text, der am deutlichsten im Alten Testament von Jesus redet. Da steht alles schon drin. Und das ist das, was im Karfreitag im Mittelpunkt steht. Karfreitag ist mehr als nur zu denken, ach wie traurig, dass Jesus damals gekreuzigt wurde. Oder Mitleid zu haben, ach der arme Jesus, was er alles leiden musste. Karfreitag ist mehr. Karfreitag heißt zu erkennen, ich bin erlöst. Erlöst von der Macht der Sünde. Egal, was in meinem Leben verkehrt gelaufen ist, es ist vergeben durch Jesus. Die Sünde, manche kennen das Bild noch von früher, ist wie eine Schlucht zwischen Gott und uns. Die trennt uns, da kommen wir nicht rüber. Und Jesus ist dann die Brücke, die verbindet. Und dieses Bild wird allen Autofahrern, die gelegentlich Richtung Ruhrgebiet unterwegs sind, jetzt besonders anschaulich. Wie oft ist man schon in Lüdenscheid über die Rahmetalbrücke gefahren? Hat nie drüber nachgedacht. Aber jetzt kann sie nicht mehr befahren werden. Da klafft ein tiefes Tal, eine nervige Umleitung. Und dann wird es was ganz Besonderes sein, wenn die Brücke einmal wieder fertiggestellt ist. Und die Schlucht, die zwischen Gott und uns klafft durch die Sünde, sie lässt sich nicht überwinden durch eine Umleitung wie in Lüdenscheid. Nein, da kommen wir überhaupt nicht rüber. Und wie schön ist es, dass Jesus die Brücke ist. Durch seine Vergebung können wir zu Gott kommen. Darüber können wir neu staunen am Karfreitag. Denn er, so geht es weiter, Vers 15, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wissen Sie, weißt du, wie Gott aussieht? Sicher nicht. Manche stellen sich Gott vor wie einen alten Mann mit Bart. Ist natürlich Quatsch. In den 10 Geboten steht, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Bilder von Gott sind nicht nur irgendwelche Bilder, die man an die Wand hängt oder Statuen oder so etwas. Bilder können auch in unserem Kopf sein, dass wir uns eine Vorstellung von Gott machen und denken, so hätten wir Gott gerne. Zum Beispiel, dass wir sagen, Gott muss der liebe Gott sein. Nein, in der Bibel ist eindeutig, Gott kann auch zornig sein. Gott kann auch richten. Gott ist für uns Menschen unsichtbar. Wir wissen nicht, wie er aussieht. Und wie schön, dass er sich sozusagen vorgestellt hat. Dass er uns ein Bild von sich gegeben hat. Und dieses Bild von Gott ist Jesus. Und wieder rückt Jesus in den Vordergrund. Wenn wir sehen, wie Jesus ist, wissen wir, so ist Gott. Und darum ist es auch keine Verletzung des Bildergebotes, wenn wir Bilder von Jesus haben, zum Beispiel in Kinderbibeln. Denn das ist ja kein Bild, das wir uns machen, sondern ein Bild, das Gott gegeben hat. Und Jesus, er war schon immer da. Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung, heißt es hier. Das heißt, Jesus ist nicht irgendwann dazugekommen, so als ob es nur erst Gott den Vater gab und dann seit Weihnachten Jesus und seit Pfingsten dann den Heiligen Geist. So eins aus eins macht zwei, aus macht drei. Nein, Gott war schon immer Vater, Sohn und Heiliger Geist. Übrigens lesen wir auch in der Schöpfungsgeschichte schon vom Geist. Der Geist Gottes schwebt über dem Wasser, heißt es da. Und wir lesen auch hier im nächsten Vers, dass Jesus auch schon bei der Schöpfung beteiligt war. Das heißt, Gott hat nicht nur im Neuen Testament durch Jesus gehandelt, sondern schon im Alten. Von Anfang an, von der Schöpfung an. Ist uns das bewusst? Alles ist durch Jesus gemacht. In ihm ist alles geschaffen. Himmel und Erde, das heißt die sichtbare und die unsichtbare Welt. Die sichtbare Welt ist die Welt, in der wir leben. Die unsichtbare Welt ist die Welt, in der Engel leben. Und auch diese Mächte sind geschaffen durch Jesus. Wir können nur staunen, wie groß Jesus ist. Und Jesus ist nicht nur der, durch den Gott die Welt gemacht hat. In Vers 17 lesen wir auch, dass alles durch ihn besteht. Das heißt, Jesus hält sozusagen alles zusammen. Ohne ihn würde die Welt sofort auseinanderfallen. Es gäbe nur Chaos. Und ganz besonders wirkt Jesus in seiner Gemeinde. Das sehen wir im nächsten Vers. Die Gemeinde wird hier verglichen mit einem Leib, einem Körper. In einem Körper gibt es ja verschiedene Körperteile. Aber der Körper gehört trotzdem zusammen. Und durch Jesus gehören auch alle Christen zusammen. Interessant, dass hier vorausgesetzt wird, ja, die Gemeinde ist ein Leib, ein Körper. Das wird nicht gefordert oder ein Wunsch, das sollte so sein, könnte so sein. Nein, es ist so. Warum ist das so wichtig? Wir sehen daran, Christen sind eine Einheit. Ja, wir sehnen uns oft so danach, dass Christen zusammenstehen. Dass man zum Beispiel endlich mit allen Christen zusammen Abendmahl feiern kann. Dass es keine Konkurrenz gibt zwischen verschiedenen Gemeinden. Das erleben wir ja leider immer wieder, wie schwierig das ist mit der Gemeinschaft unter Christen. Und gerade im Siegerland mit seiner bunten Gemeindelandschaft. Es gibt Krach und schon gründet sich eine neue Gemeinde. Aber auch innerhalb einer Gemeinde gibt es immer wieder Streit und das tut richtig weh. Und wenn die Gemeinde ein Körper, ein Leib ist, dann heißt das trotzdem. Trotzdem gehören alle Christen zusammen. Ob sie sich verstehen oder nicht, ob sie zu einer Gemeinde gehören oder nicht, ob sie es wollen oder nicht, ob sie es empfinden oder nicht, sie gehören zusammen, weil sie einen Herrn, ein Haupt haben, wie es hier heißt. Das heißt, wir müssen die Einheit zwischen verschiedenen Gemeinden und einzelnen Christen nicht schaffen. Sie ist schon da. Die Frage ist, leben wir sie? Natürlich, es ist oft schwer, auch mit Christen. Aber ich finde es schon leichter, wenn ich mir sagen kann, ja, trotzdem gehören wir in Jesus zusammen. Und ich möchte Ihnen und dir Mut machen, wenn du vielleicht mit einem anderen Christen Probleme hast, dann mach dir neu klar, ja, auch wenn er mich vielleicht nervt oder ärgert oder verletzt hat, wir gehören zusammen durch Jesus. Und diese Verbindung mit Jesus wiegt letztlich stärker als alle menschlichen Probleme. Weil Jesus der Anfang, der Auferstandene, der Erste ist. Alles dreht sich um ihn. Und wenn wir uns auf ihn konzentrieren, sind wir in ihm verbunden. Und diese Verbindung geht tiefer als alles andere. In Vers 19 nennt Paulus noch einmal, dass es auf Jesus ankommt. In ihm wohnt alle Fülle. Alle Fülle, alle Macht, alle Kraft, alle Liebe, alles, was Gott ausmacht, konzentriert sich sozusagen in Jesus. Jesus hat selber gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und darum, noch einmal, konzentriert sich der christliche Glaube auf Jesus Christus. Darum heißt er auch christlicher Glaube. Darum können wir nicht sagen, es ist egal, ob einer an Jesus, an Buddha, an Mohammed oder sonst was glaubt, oder an einen allgemeinen Gott, den Herrgott oder wen auch immer. Christlicher Glaube ist immer Glaube an Jesus Christus. Petrus hat es in der Apostelgeschichte in Kapitel 4 mal so ausgedrückt. In keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Kein anderer Name. Und das Zentrale, was Jesus für uns getan hat, steht schließlich im letzten Vers unseres Textes. Und das ist das, woran wir uns am Karfreitag konzentrieren. Das Kreuz. Durch das Kreuz hat Jesus alles mit sich versöhnt, steht hier. Er machte Frieden durch sein Blut am Kreuz. Frieden. Das heißt, ohne Jesus leben wir sozusagen im Unfrieden, im Krieg. Im Krieg mit Gott. Wir sehen zurzeit in der Ukraine auf schreckliche Weise, wie grausam ein Angriffskrieg ist. Und ich sag mal, wir verhalten uns Gott gegenüber so ähnlich wie Russland der Ukraine gegenüber. Wir führen sozusagen ständig Krieg mit Gott. Wir greifen ihn an, indem wir Dinge tun, die ihn beleidigen, indem wir seinen Willen missachten. Und darum haben wir den Tod verdient, alle miteinander, den ewigen Tod. So wie es ja auch heißt, dass die Kriegsverbrechen in der Ukraine vor Gericht gebracht werden sollen, so werden wir alle einmal vor dem Gericht Gottes stehen und das Urteil ist klar, Todesstrafe. Und nun das Großartige. Diese Strafe hat Jesus übernommen. Darum erwähnt Paulus hier sein Blut. Jesus hat sein Blut vergossen, damit nicht unser Blut vergossen wird. Er ist gestorben, damit wir nicht für immer sterben müssen. Und noch einmal, darüber können wir nur staunen. Erst recht, wenn wir sehen, wie groß Jesus ist. Er ist nicht irgendjemand, er ist Gott selbst. Wir können hier sehen in unserem Text, welche Rolle er spielt. Von der Schöpfung an bis heute. Und dieser große Jesus gibt sein Leben für uns, für sie, für dich, für mich. Was für ein Geschenk, was für eine Liebe. Ich lasse eine kleine Geschichte, die uns das ein bisschen anschaulich machen kann. Ein berühmter Künstler kam zu Besuch in seine Heimatstadt. Dort sieht er im Schaufenster eines Antiquitätengeschäfts eins seiner Bilder. Es stammt aus der Zeit, als er noch nicht erfolgreich war. Es ist in keinem guten Zustand. Es ist verschmutzt und der Rahmen ist kaputt. Aber es ist seins. Er hat es gemalt. Nun kann er nicht einfach zu dem Antiquitätenhändler gehen und sagen, das ist mein Bild, ich habe es gemalt, geben Sie es mir zurück. Nein, er muss es kaufen. Er kauft das Bild, nimmt es mit nach Hause und macht es liebevoll sauber und tut es in einen neuen Rahmen. Und so hat Jesus uns auch sozusagen freigekauft. Freigekauft, nicht mit Geld, sondern mit seinem Blut, was viel kostbarer ist als alles Geld zusammen. Und er macht uns sozusagen wieder sauber, er reinigt uns von allem Schmutz, von allem, was unsere Seele, was unser Leben dreckig macht. Damit wir wieder so werden können, wie er uns geschaffen hat. Darüber können wir uns freuen am Karfreitag. Noch eine kleine Anmerkung zum letzten Vers. Wenn hier in Vers 29 steht, dass Gott durch Jesus alles mit sich versöhnte, Entschuldigung, mit Vers 20, alles mit sich versöhnte, dann kann man das so verstehen, als ob damit alle Menschen gemeint sind. So, dass, wenn alles versöhnt ist, alle zu Gott in den Himmel kommen. Man nennt das in der Theologie Allversöhnung. Wenn man nur diesen Vers hätte, könnte man das tatsächlich so verstehen. Aber es ist ja gut, wenn wir in der Bibel lesen, dass wir nicht nur so einzelne Verse rauspicken, sondern immer den Zusammenhang sehen. Und wenn wir den Zusammenhang uns anschauen, sieht das ganz anders aus. Denn in den Versen nach unserem Text, da schreibt Paulus, dass die Leute in Kolosse auch versöhnt sind. Und jetzt kommt's, wenn sie nur festbleiben im Glauben. Das heißt, die Versöhnung, von der wir lesen, von Gottes Seite, klar, gilt sie für alle. Aber sie geschieht nicht automatisch. Wir müssen auch Ja dazu sagen. Das ist bei einer Versöhnung zwischen Menschen ja auch so. Beide müssen bereit sein. Wie schmerzlich ist es, wenn man auf einen anderen zugehen möchte und sich versöhnen möchte mit ihm und der andere weist einen ab. Aber dann gibt es keine Versöhnung. So schmerzlich das ist. Und so schmerzlich ist es für Gott, der durch Jesus uns allen sozusagen die Hand zur Versöhnung ausstreckt und sagt, komm zu mir. Und wenn dann Menschen sagen, will ich nicht, ist mir nicht so wichtig, mach lieber was anderes. Und so ist es ganz entscheidend wichtig, dass wir das, was Jesus am Kreuz getan hat, im Glauben annehmen. Die allermeisten von uns, die heute hier am Karfreitag im Gottesdienst sind oder diesen Gottesdienst hören oder sehen, sie werden wahrscheinlich sagen, ja, das tue ich oder habe ich schon getan, ich glaube hier an Jesus. Schön. Und es ist gut, dass wir das auch immer wieder bekräftigen. Aber ich will mal konkret etwas weiter fragen. Nehmen wir die Versöhnung auch ganz praktisch an? Die Versöhnung praktisch annehmen heißt ja zuerst, ich gebe zu, da ist was zum Versöhnen, da ist was nicht in Ordnung. Also konkret gefragt, sind wir wirklich bereit zuzugeben, dass wir Versöhnung brauchen? Nicht nur so theoretisch, ja, wir sind ja alle Sünder, sondern ganz praktisch. Indem wir zum Beispiel bei einer Auseinandersetzung zuerst immer die eigene Schuld sehen. Und nicht zuerst die des anderen. Ich erlebe das immer wieder bei Gesprächen mit Ehepaaren, die Probleme haben. Und ganz oft ist das so, dass dann immer der andere an allem oder fast allem schuld ist. Und umgekehrt genauso. Ich sage es mal so deutlich, wenn wir so denken, verweigern wir uns letztlich der Vergebung. Denn Vergebung kann nur der erfahren, der bereit ist, ich bin's, ich bin schuldig. Ich will mal ganz radikal fragen, glauben Sie, glaubst du, dass du besser bist als die Täterin von Freudenberg? Ja, ich habe doch niemanden umgebracht, sagst du. Ja, ist richtig. Es gibt natürlich schwere Schuld und weniger schwere Schuld, aber prinzipiell trennt uns jede Schuld von Gott. Weil Schuld in der Bibel nicht zuerst eine Tat ist, hier mal was falsch gemacht, da mal was falsch gemacht, sondern Schuld ist eine Herzenssache, dass ich innerlich mich auf mich selber ausrichte, von Gott getrennt bin. Wir haben es eben im Heidelberger Katechismus miteinander gesprochen, dass wir alle seit Adam und Eva von Natur aus vergiftet sind. Das meint das, im Herzen, vergiftet. Mir ist durch die schreckliche Tat von Freudenberg neu bewusst geworden, wozu Menschen fähig sind. Und da ist es gut, nicht mit Fingern auf andere zu zeigen oder nach Rache zu schreien, sondern zu fragen, und ich? Wo ist meine Schuld? So ist der Karfreitag eine Einladung, neu zu sagen, ja, ich bekenne meine persönliche Schuld. Ich nehme neu das an, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Ich freue mich neu an seiner Vergebung. Und wenn wir das tun, dann ist ganz klar, Jesus ist der Herr. Jesus steht im Zentrum unseres Glaubens und wir können neu staunen über das, was er für uns getan hat. Wir beten. Jesus, wir können nur ansatzweise begreifen, was es für dich bedeutet hat, am Kreuz für uns zu sterben. Du bist der Herr. Du hast dein Blut für uns vergossen. Wir können dir nur danken dafür, deine Vergebung annehmen. Und das wollen wir immer wieder tun. Amen.